Ja, das Thema steht in dem Programmheft: Beglückende Hoffnung, eine gerechte Welt, aus 2. Petrus 3. Unwissenheit ist keine Schande. Das hat schon Will Rogers vor fast 100 Jahren gesagt, dass wir alle Unwissende sind, nur in verschiedenen Bereichen. Jeder weiß irgendwas anderes nicht. Manche sind natürlich unwissend, weil sie keine Gelegenheit gehabt haben, zur Schule zu gehen. Andere sind unwissend, weil sie einfach die intellektuellen Fähigkeiten nicht haben. Aber Petrus nennt uns noch eine dritte Möglichkeit, denn manche sind absichtlich unwissend. In 2. Petrus 3, Vers 5 sagt er, wer das behauptet, der will nicht wahrhaben. Oder eine englische Übersetzung sagt, sie sind bereitwillig unwissend. Sie wollen nicht wissen. Hier trifft vielleicht zu, was C.S. Lewis einmal gesagt hat. Ein junger Atheist kann nicht vorsichtig genug sein, was er liest und muss unentwegt seine Unwissenheit schützen. Er darf einfach gewisse Sachen sich nicht damit beschäftigen, er darf sie nicht lesen, er darf gewisse Fakten nicht wissen, sonst kann er an seinem Atheismus nicht festhalten. Allerdings muss ich sagen, ich denke, wir stehen alle in der Gefahr, dass wir gewisse Fakten einfach ignorieren wollen, gerade im christlichen Bereich, wenn jemand irgendwie gewisse Dinge anders sieht als wir, dass wir viel lieber jemand hören oder ein Buch lesen, das unsere Meinung bestätigt und uns nicht damit auseinandersetzen müssen, was andere glauben. Aber Petrus geht es in diesem letzten Kapitel seines zweiten Briefes darum, dass wir wissen. Er fängt an, dieses Kapitel mit, dies ist nun schon der zweite Brief, liebe Freunde, den ich euch schreibe. Es geht mir in diesen Briefen darum, euch Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die euch helfen sollen, wachsam zu bleiben und euer Denken durch nichts Böses beeinflussen zu lassen. Und dann in Vers 3 sagt er, vor allem müsst ihr wissen. Christentum ist ja keine Religion. Bei Religionen muss man nichts wissen, da muss man nur gewisse Regeln einhalten. Aber bei Jesus und bei der Nachfolge, da müssen wir Dinge wissen. Paulus im 1. Korintherbrief fragt rhetorisch 9-mal in dem einen Brief die Korinther, wisst ihr nicht? Wisst ihr denn nicht? Das ist offensichtlich ein Vorwurf. Ihr solltet wissen. So, was möchte Petrus, dass wir wissen? Nun, er sagt als erstes, dass Gottes Wort wahr ist. In Vers 2, erinnert euch an das, was die heiligen Propheten vorausgesagt haben und an die Lehre unseres Herrn und Retters, die euch durch die Apostel, die Gott zu euch schickte, überbracht wurde. Sie sollen sich daran erinnern, was vorhergesagt worden ist und dass sich erfüllt, dass das Wort Gottes wahr ist. In seinem Brief geht es ja sehr stark um das Gericht und da hat schon Henoch, der 7. Nachkomme Adams, gesagt, passt auf, der Herr kommt mit Abertausenden, die alle zu ihm gehören und wird Gericht halten. Er wird all die Gottlosen von ihrer Auflehnung gegen ihn überführen und sie für ihr bösartiges Treiben und ihr gottloses Reden verurteilen. Petrus sagt, wir sollen uns daran erinnern, was die Propheten gesagt haben, was Jesus gesagt hat, was die Apostel gesagt haben. Nur ein Vers von jedem, was die Propheten gesagt haben, Jesaja 13, schreit, denn der Tag des Herrn ist nahe, die Vernichtung durch den Allmächtigen wird kommen. Der Tag des Herrn, der immer wieder erwähnt wird. Und Jesus natürlich in seiner Endzeitrede sagt, es wird eine Schreckenszeit sein, wie die Welt sie noch nie erlebt hat und auch nie wieder erleben wird. Und die Apostel, zum Beispiel Paulus im Thessalonicher Brief, ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wir können uns also auf das Wort Gottes verlassen. Er hat das versprochen, das wird passieren. Aber er hat nicht nur gesagt, dass das Gericht kommt, sondern er sagt uns jetzt hier auch, und dass die Spötter kommen werden. Vers 3. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen, aber doch nur ihren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Sie werden sagen, er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber alles ist immer noch so, wie es seit Anfang der Schöpfung war. Das Interessante ist also, dass wir hier die Spötter das Wort Gottes bestätigen, indem auch das vorhergesagt ist, dass diese Spötter kommen werden. Und das erfüllt sich in unserer Zeit oder schon seit längerem. Sie argumentieren genauso wie die Leute damals zur Zeit Noahs. Nämlich, ja, es ist alles noch, wie es immer gewesen ist. Es ist nichts Neues unter der Sonne, sagt Salomo. Und Jesus sagt ihm über die Endzeit, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Wenn man sich das vorstellt, wie es damals gewesen ist bei Noah, die Bibel sagt uns, dass es noch nie geregnet hat. Das heißt, die haben noch nie eine Überschwemmung gesehen. Es ist noch nie Wasser im Keller gewesen. Und dann erzählt ihnen Noah, dass Gott ein Gericht schicken wird, eine Sintflut schicken wird. Ja, natürlich haben sie das für verrückt gehalten. Das kann ja nicht sein. Ist ja noch nie gewesen. Und Petrus sagt, genau so denken die Leute in der Endzeit, so denken die Leute heute. Wie oft hört man das? Mit dem Tod ist alles aus. Es ist ja noch nie einer zurückgekommen. Erstens stimmt das nicht, denn es sind schon einige zurückgekommen, was uns die Bibel erzählt. Aber selbst wenn nicht, was ist das für ein Argument? Weil etwas noch nie gewesen ist, deswegen kann es nicht sein. Das sagen Leute, die in einer technisch fortschrittlichen Welt leben, wo es dauernd neue Sachen gibt. Nein, das ist völlig unlogisch. Nein, wir können wissen, das Wort Gottes ist wahr. Das Gericht wird kommen wie zu Zeiten Noahs. Was will Petrus noch, dass wir wissen? Nicht nur, dass sein Wort wahr ist, sondern Gottes Werke sind offenbar, sagt er weiter. Wer das behauptet, will nicht wahrhaben, dass es die Himmel schon längst gab und die Erde aus dem Wasser hervorgetreten und mit Wasser umgeben war. Gott hatte sie durch sein Wort geschaffen. Dennoch wurde die Welt damals bei der großen Flut auf Gottes Wort hin durch Wasser überschwemmt und vernichtet. Und durch dasselbe Wort Gottes werden nun auch die jetzigen Himmel und die jetzige Erde für das Feuer aufgespart. Sie werden bewahrt bis zum Tag des Gerichts, an dem die Gottlosen zugrunde gehen. Dreimal in diesen drei Versen sagt er, durch das Wort Gottes. Die Welt ist durch Gottes Wort geschaffen. Das sehen wir in 1. Mose 1, wo es dann immer wieder heißt, und Gott sprach und es wurde. Die Welt ist durch sein Wort entstanden. Und dann ist aber auch durch sein Wort die Welt oder die Menschheit vernichtet worden. Die Flut kam auf sein Wort hin. Und genauso wird es wieder passieren. Damals hat er versprochen, dass die Welt nie wieder durch eine Sintflut gerichtet wird. Aber sie wird durch ein Feuergericht gerichtet. Nun, dieser Text redet davon, dass die Elemente schmelzen werden. Da hat man lange Zeit drüber gelacht, weil das ja völlig unmöglich war. Nur als die erste Atombombe fiel, dann lachte niemand mehr, denn es war möglich. Aber die Bibel redet hier nicht von der Atombombe. Also nicht, die Elemente werden schmelzen, weil Trump oder sein Gegner hier in Nordkorea den Finger auf den Drücker hat. Nein, es wird ein weltweites Gericht sein, das Gott schicken wird. Nun, aber wir sind, wie gesagt, Gewohnheitsmenschen und weil es immer schon so war, wird es auch so bleiben und es wird sowas nicht kommen. Aber der Tag wird kommen, wenn Gott diese Welt richtet. Aber Petrus geht es hier nicht nur um richtige Theologie, dass wir die Endzeit richtig verstehen und die Prophetie richtig verstehen. Es geht in der Prophetie nicht um Spekulation, sondern um Motivation. Die Ausleger sind sich ja nicht einig, wie die Endzeit genau abläuft, ob die Entrückung vor oder nach der großen Trübsal ist und so weiter. Aber das ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass die Auslegung eine praktische Konsequenz hat. Und deswegen sagt Petrus im zweiten Teil dieses Kapitels immer wieder, setzt alles daran, oder andere Übersetzungen, bemüht euch, seid eifrig, befleißigt euch, oder wieder eine englische sagt, strengt euch an, bietet alles auf. Was sollen wir? Wie soll sich das auswirken, diese Endzeit? Wie, jetzt habe ich was übersprungen, da kommt noch das dritte Warten, das dritte Gotteswarten, Entschuldigung, in Vers 8 bis 10. Eins dürft ihr dabei nicht übersehen, liebe Geschwister. Für den Herrn ist das, was für uns ein Tag ist, wie 1000 Jahre. Und was für uns 1000 Jahre sind, ist für ihn wie ein einziger Tag. Der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie das manche meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren. Der Tag des Herrn wird aber so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und die Himmelskörper im Feuer verglühen. Die Erde und alles, was der Mensch auf ihr gemacht hat, werden dann verbrannt werden. Dass Gott der Grund, warum das Gericht noch nicht gekommen ist, ist, weil Gott noch wartet, dass Menschen sich noch bekehren können, dass Menschen diese Einladung annehmen können, wie wir es erst gehört haben. Er steht vor der Tür und klopft an. Das war das Dritte, was Petrus wollte, dass wir wissen. Und jetzt die Anwendung, dass wir, wie wir leben sollen als Christen. Da geht es zuerst mal um den Wandel. Wenn aber das alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Ihr solltet diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen, den Tag, an dem Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente in den Flammen zerschmelzen. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Von dem Vers hat Christian den Titel genommen, die gerechte Welt. Bemüht euch deshalb darum, liebe Freunde, ein reines und tadelloses Leben im Frieden mit Gott zu führen, während ihr auf dies alles wartet. So, diese Zukunftsperspektive, die er uns im ersten Teil gibt, die hat eine Auswirkung. Die gerechte Welt in der Zukunft macht einen Unterschied für uns Christen jetzt in der Gegenwart. Denn, wie Johannes sagt, jeder, der diese Hoffnung hat, achtet darauf, dass er rein bleibt, so wie Christus rein ist. Also wenn wir wissen, dass alles vergehen wird, dann bereiten wir uns darauf vor. Und dann sollen wir aber auch warten. Zum einen wartet Gott, haben wir schon gesehen, in Vers 9, aber jetzt nochmal in Vers 15. Denkt daran, Gott wartet, damit die Menschen gerettet werden. Gottes Gericht kommt, aber er wartet noch. Aber eben nicht nur Gott wartet, sondern in diesen Versen hat er ein paar Mal erwähnt, dass wir warten sollen. Er sagt, ihr solltet diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde. Und während ihr auf dies alles wartet, so nicht nur die Kinder warten auf Weihnachten, sondern wir warten auch. Aber wir sind keine Bahnhofschristen, die eben nur warten auf den Zug, um in den Himmel zu kommen, sondern das ist kein passives Warten, sondern ein aktives Warten. Und zwar in zweierlei Richtung. Einmal sagt Paulus in seinem letzten Brief vor seinem Tod: Nun hält der Herr für mich auch den Siegespreis bereit. Er, der gerechte Richter, wird mir am Tag des Gerichts seine Anerkennung schenken. Aber nicht allein mir, sondern allen, die wie ich voller Sehnsucht auf sein Kommen warten. Es ist also eben wie die Kinder auf Weihnachten, dass wir nicht nur warten müssen, weil es halt noch nicht ist, sondern voller Sehnsucht auf sein Kommen warten. Das ist die Frage, ob das wirklich der Fall ist oder ob es uns ein bisschen so geht, wie Manfred Siebald in einem Lied schreibt: Vom Himmel singen unsere Lieder, doch nie vom irdischen Verzicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Was man manchmal hört, dass Leute sagen, ich möchte aber noch erleben, was immer, je nach Alter, noch mein erstes Moped oder den Führerschein oder dann die Hochzeit oder das erste Kind oder später die Enkel oder was immer. Da wird deutlich, dass wir noch nicht ganz verstanden haben, was Himmel wirklich bedeutet, wie herrlich es wirklich sein wird, dass wir eben es nicht hinauszögern wollen. Aber dieses Erwarten hat auch noch eine andere Bedeutung. In Vers 12 heißt es, ihr solltet diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen, sagt eine Übersetzung. Aber einige andere Übersetzungen sagen, denke ich, richtiger, wartet auf den Tag Gottes und beschleunigt seine Ankunft. Das heißt, wir können etwas tun. Es ist also nicht ein passives Warten, sondern wir können seine Ankunft beschleunigen. Nun, wie geht das? Wie können wir die Ankunft Jesu beschleunigen? Nun, wir haben schon gesehen, er wartet, weil noch Menschen gerettet werden sollen. Und zwar eine vorherbestimmte Anzahl. Und wenn der Letzte gerettet ist, der gerettet werden soll, dann kommt Jesus wieder, sagt Paulus in Römer 11. Ein Teil von Israel hat sich verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Es gibt also eine volle Zahl. Gott weiß genau, wie viele in seinem Reich sein werden. Das ist also keine Überraschung für ihn. Aber es sind noch nicht alle so weit. Und deswegen wartet er noch. Und wir können das jetzt beschleunigen, indem wir eben Menschen dazu einladen, indem wir Menschen zu Jesus führen, indem wir ihnen diese frohe Botschaft sagen, indem wir sie einladen, sich versöhnen zu lassen. Und wenn jemand hier ist, der noch nicht versöhnt ist mit Gott, wer weiß, vielleicht bist du der Letzte. Und wenn du dieses Angebot annimmst, dann ist die volle Zahl der Heiden, der Menschen aus den anderen Völkern, aus den Nichtjuden eingegangen. Und dann kann Jesus wiederkommen. Das können wir also tun, die Zeit nützen. Denn noch ist Gnadenzeit, wie der Hebräerbriefschreiber sagt, heute, so ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Wandel, warten und dann in Vers 17 die Wachsamkeit. Ich warne euch rechtzeitig, liebe Freunde, damit ihr wachsam seid und nicht von den Irrtümern dieser Menschen mitgerissen werdet, die ohne Gesetz leben. Ich möchte nicht, dass ihr euren sicheren Halt verliert. Der zweite Petrusbrief, da geht es ja sehr stark um die Irrlehren, das ganze Kapitel 2, und deswegen also diese Warnung, die dann auch zur Endzeit gehört, wo ja auch Jesus und wieder Paulus und Johannes gewarnt haben, dass in der letzten Zeit viele, viele Irrlehrer auftreten werden, dass wir deshalb wachsam sein müssen und nicht von diesen Irrtümern mitgerissen werden und unseren sicheren Halt verlieren, nicht unser Heil, aber unseren Halt. Und dann noch eine vierte Anwendung, eine vierte Auswirkung von dieser Hoffnung, die wir haben, ist das Wachstum. Er sagt dann in Vers 18, wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir sollen wachsen. Die Erlösung ist also nicht nur ein Tag gewesen in unserem Leben, sondern das soll unser ganzes Leben sein. Aber Wachstum kann man ja nicht machen. Aber man kann die Bedingungen schaffen. So sagt Petrus in seinem ersten Brief zum Beispiel, verlangt wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, dem Wort Gottes. Ihr braucht sie, um die ewige Rettung, in die ewige Rettung hineinzuwachsen. Das heißt, ein neugeborenes Kind, das hat Hunger. Sonst ist es sehr, sehr, sehr krank. Es hat einfach Hunger. Und er sagt, so ist es. Wir, wenn wir zum Glauben kommen an Jesus Christus, dann sind wir wie Neugeborene, geistlich gesehen. Und die brauchen diese reine Muttermilch, das Wort Gottes, damit wir wachsen können. Aber unsere Zeit, in unserer Zeit ist alles gegen das Wort Gottes. Unser Tag ist so voll, es gibt so viel Ablenkung, dass ja, viele wahrscheinlich kaum noch dazukommen, in der Bibel zu lesen und sich damit zu beschäftigen. Sind dann vielleicht zufrieden mit der Losung oder was immer. Nein, wenn wir wachsen wollen, dann brauchen wir das Wort Gottes. Aber es geht jetzt nicht darum, das Wort Gottes zu lesen, um Wissen zu sammeln, um Bibelkenntnis zu haben und bei irgendeinem Quiz zu gewinnen, sondern er sagt, wir sollen ja in der Erkenntnis Jesu wachsen. Wir sollen Jesus besser kennenlernen. Aber das können wir wiederum nur durch das Wort Gottes. Wie Jesus den Juden sagt, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Wir werden Jesus nur in seinem Wort besser kennenlernen. Aber auch da geht es nicht nur darum, Fakten über Jesus zu sammeln und zu wissen, sondern es geht um dieses Wachstum, um diese Veränderung. Dann sagt Paulus in 2. Korinther 3, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Der Kontext ist, dass die Decke über den Augen der Juden gewesen ist, die Geschichte von Mose. Und er sagt, diese Decke ist jetzt weggenommen. Wir sehen sie, die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Das ist das Faszinierende. Das ist wieder wie so oft. Wir müssen was tun und auf der anderen Seite muss Gott was tun. Wir müssen anschauen. Wir müssen uns damit beschäftigen. Wir müssen in diesen Spiegel des Wort Gottes hineinschauen. Aber diese Umgestaltung, die dann geschieht, das ist das Werk des Herrn. Das kann nur sein Geist in uns tun. Das ist ein Prozess. Und dieser Prozess wird natürlich in diesem Leben nie ganz abgeschlossen sein. Wir werden nie in diesem Leben vollkommen sein. Aber es kommt eine Zeit, da wird er abgeschlossen sein. Und Johannes schreibt in seinem Brief, meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes. Und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Jetzt, sagt Paulus, sehen wir wie in einem Spiegel. Und unsere Spiegel heute, die sind so klar, dass man ja wirklich sieht, wie man ist. Aber damals waren die Spiegel ja nicht so, sondern da sah man nur verschwommen. Und darauf bezieht sich Paulus. Das heißt, wir können Jesus nur verschwommen in seinem Wort sehen. Nicht ganz so, wie er wirklich ist. Aber dann, es kommt die Zeit. Dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Und dann werden wir umgestaltet sein. Dann werden wir sein, wie er ist. Und so geht's. Ist die gerechte Welt eigentlich nur ein Nebeneffekt, wenn wir an die Zukunft denken, dass er alle Tränen abwischen wird und dass es kein Leid mehr gibt und keinen Tod mehr gibt und so. Das sind alles schöne Dinge, aber das ist eigentlich nicht das Entscheidende ist. Das Entscheidende ist, sagt Paulus im Thessalonicher Brief, dann werden wir für immer bei ihm sein. John Piper hat mal diese Frage gestellt, ob wir zufrieden wären, wenn wir im Himmel wären und eben, es gibt kein Leid mehr, keine Krankheit mehr und gibt all diese tollen Dinge, aber Jesus wäre nicht da. Nein, das wäre nicht Himmel, sondern Himmel ist, weil Jesus da ist. Und so schließt Johannes das Buch der Offenbarung und damit die ganze Bibel mit diesem Gebet. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Er sehnt sich danach, dass der Herr bald kommen kann. Und ja, das soll auch unser Gebet sein. Aber gleichzeitig, wir sehen uns danach, dass er bald kommt. Gleichzeitig wissen wir, noch ist Gnadenzeit. Noch möchte Gott, dass Menschen gerettet werden. Und deswegen dürfen wir Menschen nach wie vor einladen, dass sie zu ihm kommen und sich retten lassen. Und dafür wollen wir beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort wirklich wahr ist und dass wir in deinem Wort sehen dürfen, dass du einmal die Welt gerichtet hast durch die Sintflut und dass du sie wieder richten wirst, aber dann auch neu schaffen. Und wir danken dir für diese wunderbare Zukunft, dass wir einmal dich sehen werden, wie du bist und alle Ewigkeit bei dir sein werden. Und Herr, es tut uns weh, wenn wir sehen, dass es immer noch Menschen gibt, die spotten, die das ablehnen, die es einfach nicht glauben wollen und nicht wahrhaben wollen, dass du wirklich wiederkommst. Und so bitten wir dich, dass du uns gebrauchst, um ja, ihnen diese frohe Botschaft zu sagen und vorzuleben und dass sie begreifen, was für ein wunderbarer Herr du bist. Amen. Und